toll, dass ihr noch da geblieben seid und aushaltet. Es ist ja eine spannende Uhrzeit. Also, wenn ihr dazwischendrin mal so ein bisschen mir so zunickt, dann darf das sein. Dann habt ihr hoffentlich einen Nachbarn, der euch einen kleinen Schubs gibt. Genau. Zinzendorf hat gesagt, man darf bei der Predigt auch mal einschlafen. Ich komme ja aus dem Pietismus, also von daher. Leben mit Ewigkeitshorizont. Was wird es jetzt bedeuten, wenn wir mit so einem Horizont, also mit diesem Blick darauf, dass es das gibt, wenn wir mit diesem Horizont wirklich unterwegs sind? Ohne diesen Ewigkeitshorizont, das haben wir vorhin in dem letzten Referat am Ende gehört, sagt selbst Paulus, dann mach, was du willst. Das ist relativ logisch. Zu seiner Zeit war das eine sehr verbreitete Lehre. Es gab die Epikureer, die haben darüber nachgedacht. Epikur hat 341 vor Christus gelebt und der sagt, es geht darum, die kleinen erreichbaren Freuden zu genießen. Das ist gar nicht mal so ganz unbiblisch. Die Bibel kann auch im Alten Testament Sprüchebuch sagen, wie gut es ist, das Leben zu genießen. Bei Epikur ist es noch ein bisschen anders, weil er sagt, alles, was dein Glück, deine Freude beeinträchtigt, sollst du wegschieben von dir. Also wenn dein Nachbar kommt und sagt, oh, ich habe schon wieder so Rückenschmerzen, hör's dir nicht an, beeinträchtigt deine Freude. Wenn der andere kommt und sagt, Mensch, ist Kinder, gerade große Schwierigkeiten, schieb alles weg, was die Freude trübt. Das heißt auch ein bisschen, sei egoistisch, versuch für dich möglichst viel Freude aus dem Leben rauszuholen. Bei ihm war es noch nicht ganz so ausgeprägt, danach, seine Schüler haben das dann sehr übertrieben noch, heute nennt man das Hedonismus. Das ist so das Denken, aus dieser Welt möglichst alles rauszuholen. Und ihr Lieben, ich will euch eines sagen. Wenn ich nicht Christ wäre, ich würde so leben. Ich finde es total logisch. Wenn dieses Leben alles ist, dann musst du aus diesem Leben alles rausholen. Ich finde, alles andere ist wenig nachvollziehbar. Der Theologe Karl Rahner erzählt es in einem für mich sehr hilfreichen Beispiel. Er sagt, stell dir vor, du bist eingeladen zu einem Riesenbuffet. Du kommst in den Raum rein und siehst alles. Es gibt einfach alles und vieles, was du auch noch nie gegessen hast und wo du sagst, das würde ich mal gerne probieren. Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, alles, was du dir denken kannst. Wäre das in Ordnung? Wäre das okay für euch? Wo einen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben. Das ist das, was Gott dir anbietet. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Schon jetzt. Schon hier. Das ewige Leben beginnt nicht erst dann, wenn du gestorben bist, sondern jetzt und hier hast du überlebt. Wenn du mit Jesus lebst, hast du jetzt schon überlebt. Leben, das ist doch eine Hammerperspektive. Dann muss ich nicht reinschlingen. Dann weiß ich, jetzt habe ich schon überlebt. Ich lebe noch am Ort der Begrenzung, da kommen wir nachher noch drauf, aber grundsätzlich ist der Tod nur der Übergang. Allerdings gibt es das Ganze auch in der anderen Weise. Das macht es schwer. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es gibt auch ein ewiges ohne Gott Leben. Das ist für mich ein fast nicht auszuhaltender Gedanke. Einer meiner Brüder hatte eine Phase, wo er ohne Gott gelebt hat, und ich kann mich an eine Nacht erinnern, da hat mich das so umgetrieben, dass ich hätte es fast nicht ausgehalten. Wie wäre das, wenn mein Bruder in der Ewigkeit nicht dabei wäre? Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, wenn mich das schon so umtreibt, dann treibt es Gott noch viel, viel mehr um. Deswegen ist er in Jesus ans Kreuz gegangen. Das ist für mich die einzige Chance, es auszuhalten. Weil ich am Ende doch jeden Menschen noch Gott anbefehlen kann und sagen kann, Gott, ich kann es ja auch nicht machen. Ich kann es bei meinen Kindern nicht machen. Ich bin Gott dankbar, dass unsere 4 Kinder mit Jesus leben, aber ich kann es nicht machen, und ich kann es bei niemandem machen, aber ich kann es Gott anbefehlen. So, wenn wir dieses ewige Leben, wenn du das für dich annimmst, dann passiert jetzt Folgendes. Dann sagt dir Gott zu, und das hatten wir vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, dass es zeitlich ewig weitergeht. Dieses Leben möchte ich nicht gerne zeitlich auf ewig weiterleben. Sondern dieses ewige Leben, und das ist jetzt ganz wichtig, hat eine völlig andere Qualität. Und diese andere Qualität, die ist eben in einer anderen Dimension. Und von daher, ihr Lieben, wir können davon ganz, ganz wenig erfassen. Ganz wenig. Aber ein bisschen was zeigt uns die Bibel. Und ein paar Stellen wollen wir nachspüren. Und jetzt hoffe ich sehr, dass der Heilige Geist in euch was übersetzt, weil ich weiß, das kann ich jetzt gar nicht hinkriegen, aber ich glaube, der Heilige Geist kann das machen, dass in uns was entsteht. Und ich hoffe jetzt, dass in euch ein bisschen ein Bild, ein bisschen eine Sehnsucht entsteht, dass so ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit in euer Leben reinfällt. Aber wir wollen das wagen und wir wollen mal ein paar Bibelstellen anschauen zu dem Thema. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte, und jetzt merkt ihr, wenn der Johannes das erzählt, dann fehlen ihm die Worte. Dann beschreibt er eine Dimension, die kann er nicht beschreiben. Da hat er keine Worte dafür. Er versucht es aber mit unseren Worten irgendwie uns ein bisschen transparent zu machen. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, der erste Äon, diese begrenzte Zeit, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Im Griechischen gibt es 2 Worte für neu. Das eine ist so wie den alten Reifen, den du zum Reifenhändler bringst und sagst, ich kann mir gerade keinen neuen leisten, aber gib mir einen rund erneuerten. Ja, da wird außen eine neue Flanke drauf, das ist immer noch das gleiche Ding, aber außen hast du ein neues Profil. So. Aber dann gibt es das andere. Der alte Reifen wird geschreddert und du kriegst einen ganz neuen. Das steht hier. Völlig neu, nicht rund erneuert, völlig neu. Geschmückte Braut. Für den Juden ist das ein Bild für vollkommene Schönheit. Die junge Frau, geschmückt. Ich habe als Pastor einige Trauungen gehalten. Trauungen fand ich immer schön, muss ich sagen. Also wenn ihr heiraten wollt, könnt ihr mich einladen als euer Traupastor. Und ich muss euch was sagen. Ich habe noch nie eine Braut gesehen, die nicht hübsch ist. Ehrlich. Als Braut stehen sie auf einmal vor und denkst, wow, was ist mit der geworden? Ja? Jede, also ihr Frauen seid alle hübsch, aber als Braut ist das nochmal anders. Und Johannes versucht es irgendwie uns auszudrücken, dass wir so ein bisschen, das ist eine geschmückte Braut, das heißt, das Schönste, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst, das Allerschönste kommt da. Und dann dieses unglaubliche Gottes Hütte bei den Menschen. Was ist jetzt das, bitteschön? Wenn wir dann sehen, wie das, kommen wir nachher noch drauf, das neue Jerusalem mit Gold und Edelstein an, und jetzt auf einmal die Hütte. Was ist denn das jetzt? Was will uns Johannes sagen? Er sagt, Gott wohnt nicht so pompös, dass wir sagen, wow, traue ich mich überhaupt nicht hin, sondern ich sag, das ist wie so ein Campingzelt, ja, Und da sagst du, ja, okay, da Tension, aber jetzt ist er uns so nah. Und wo Gott so nah ist, da ist alles Alte weg, der ganze Schmerz. Die Sklaverei des Vergänglichen, des Bösen. Es geht mir ja hier schon manchmal so, dass ich denke, wenn es so schöne Momente sind, wie könnte das schön sein, wenn wir es miteinander gut aushalten könnten? Gibt es so Momente, oder? Und dann wird es so sein. Da gibt es keinen Streit, kein Missverständnis, keine komischen Situationen mehr. Dann ist es wirklich alles gut. Bis hinein ins Materielle. Und es darf auch sein. Und dann wird diese Stadt beschrieben, der Kern der Mauer aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus der einzigen Perle. Die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Als Kind habe ich irgendwann mal diesen Münchner in Himmel gehört. Kennt ihr vielleicht? So was Blödes. So was saumäßig Blödes, muss ich euch echt sagen. Das Dumme dabei war, das hat kurzzeitig meine Freude auf den Himmel verdorben. Ich glaube, der das geschrieben hat, der wollte das auch. Dass wir denken, oh, das muss ja langweilig sein. Das hier sagt genau das Gegenteil, versteht ihr? Es wird so sein, dass wir dastehen, wir kriegen den Mund nicht mehr zu vor wow. Wow. Wir sollen das auch nicht schlecht machen, das Materielle. Schau, wenn wir allein draußen mal mit offenen Augen durch die Gegend fahren, dann sehen wir, Gott liebt es, eine überbordende Schönheit zu schaffen. Gott ist, was Schönheit anbetrifft, da ist Gott unglaublich verschwenderisch mit Schönheit. Und wenn es hier auf der Erde schon so schön ist, im Himmel, ihr Leute, es wird tausendmal schöner sein. Der Sohn von Martin Luther hat mal gesagt, Papa, gibt es in der Ewigkeit einen Pony? Und Martin Luther sagt, ja, auf jeden Fall. Und da sagt Martin Luther, das ist keine Lüge. Ich weiß nicht, ob es einen Pony geben wird. Aber ich weiß, dass das Pony gerade das Schönste ist, was mein Sohn sich vorstellen kann. Und ich weiß, wenn es keine Ponys gibt, dann gibt es auf jeden Fall viel, viel schönere Sachen. Da fragst du nicht mehr nach einem Pony, versteht ihr? Stell dir die Ewigkeit so schön vor, wie es dir nur vorstellt. In meiner Ewigkeit ist es so. Unten ist eine Motocross-Strecke, weil ich fahre Motocross. Und daneben ist ein See, da kann ich immer surfen. Und da geht ein Berg hoch und da oben kann ich immer Skifahren. Und alle meine Freunde bei mir. Und immer schönes Wetter. Und wisst ihr, das alles ist Quark gegen das, was dann wirklich sein wird. Das wird tausendfach besser sein. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet über sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Der große Theologe Schlatter erzählt, wie er seinem Vater auf dem Sterbebett trösten wollte. Und dann hat er gesagt, Vater, du kommst jetzt dahin, wo selbst die Gassen aus Gold sind und die Häuser sind aus Edelsteinen. Und dann hat er ihm das versucht, alles so zu beschreiben. Und irgendwann sagt sein Vater, hör auf mit dem Plunder, ich werde Jesus sehen. Wow. Deswegen steht das andere auch da. Wir dürfen uns auch auf goldene Straßen freuen und auf all das. Da dürfst du dich drauf freuen. In meiner Ewigkeit, ja, da gibt es diese Motocross, aber am Ende ist das alles Plunder. Am Ende wird Jesus dastehen. Unglaublich. Der ewige Gott, der Gott dieser anderen Dimension steht da, mitten bei uns wohnt er und sagt, endlich bist du angekommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, in dem Moment werden wir alle wissen, alles, das bisschen, was wir hier auf dieser Erde eingebracht haben für ihn, das hat sich alles gelohnt, das war alles richtig, da war nichts zu viel. Und wir werden den Mund nicht mehr zukriegen vor diesem Gott. Und immer Sonne. Immer Sonne. Manchmal im Frühjahr, ich bin so ein frühjahrsliebhabender Mensch. Ich liebe es, wenn im Frühjahr endlich wieder die Sonne so richtig rauskommt, vor allem nach so dunklen Tagen. Manchmal geht es mir so, dass ich denke, heute Sonnenschein, aber für morgen ist schon wieder Regen gemeldet. Und dann kann ich mich gar nicht so ganz 100% an dem Sonnenschein freuen. In der Ewigkeit nur Sonnenschein, nur Freude. Und am Ende ist es er. Am Ende ist er unser Licht. Das wird der Hammer sein. Das erzähle ich wenig. Ich glaube, ich habe das noch nie in der Predigt erzählt, aber heute passt es, euch sage ich es mal. Ich habe diesen München im Himmel mal gehört und es hat meine Himmelhoffnung ein bisschen getrübt. Aber dann hatte ich als Teenager einen Traum. Ich habe von der Ewigkeit geträumt. Das war sowas von real. Das war sowas von, wir hatten so ein Haustelefon, meine Eltern haben unten gewohnt, dazwischen drin die Mieter, dann oben und dann hat meine Mutter immer geklingelt und uns dabei aufgeweckt. Und ich war in der Phase zwischen Schlafen und Aufwachen, aber ich wusste, ich gehe jetzt nicht an dieses Telefon, weil ich will diesen Traum noch zu Ende träumen. Ich war irgendwie von Gott kurz in der Ewigkeit. Seitdem habe ich so eine Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Ich bin meiner Frau damals lang auf den Keks gegangen, weil sie irgendwie gesagt hat, das ist so ein bisschen abgedreht. Also sie hatte manchmal Angst, dass ich lieber so... Und ich habe auch gesagt, ich bin gern hier, ich bin gern für unsere Kinder da und ich weiß, es wäre nicht gut, wenn ich sterben würde, aber lieber würde ich sterben, lieber wäre ich, weil das war so... Bis heute ist es so eine Sehnsucht in meinem Herzen. Ich sage, das, was da kommt, was ich nur mal so ein bisschen hab reinschnuppern dürfen, das ist so viel größer und so viel, das ist der Hammer. Irgendwann hat meine Frau gesagt, ich habe es auch geträumt. Seitdem kann sie mich verstehen. Wie Gott es auch immer macht, er macht es bei jedem anders. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir darüber immer mal wieder nachdenken, wenn wir diese Stellen immer wieder lesen, wenn wir uns darauf vorbereiten und sagen, hey, wir haben wirklich einen anderen Horizont. Es geht um was völlig anderes. Es geht nicht nur um ewig, um immer länger. Es geht um eine völlig, völlig andere Qualität. Und die Bibel macht noch ein paar so wenige Andeutungen. Wir müssen eigentlich den ganzen Tag, das ganze Wochenende darüber nachdenken, dass die Zeit haben wir jetzt nicht, aber ein bisschen was noch. In Jesaja 11,6 gibt Gott in Jesaja mal so einen kleinen Einblick und da sagt er, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das sind ja Metaphern für etwas noch viel Größeres. Es wird so unglaublich sein. Es wird so unglaublich schön sein. Es wird so eine unglaubliche Qualität haben, dass wir verstehen, dass die erste Christenheit oft gesagt hat, komm, Herr Jesus, komm am besten jetzt, jetzt in dem Moment. Ihr Lieben, wir wissen der Zeit und Stunde, aber wenn er jetzt käme, Ja, grandios, oder? Wow. Die ganze Schöpfung wird wieder in Harmonie leben. Und ihr Lieben, es wird uns nicht langweilig sein. Es wird nicht irgendwie so, nur... Nein, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Paulus sagt, wir werden da in dieser Ewigkeit über Engel richten. Wörtlich geht es darum, dass wir an der Gottesherrschaft mit beteiligt werden. Das ist relativ logisch, weil schon im Paradies, 1. Mose 1,28, bekommt der Mensch den Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen. Da geht es aber nur um das Innerweltliche. Die Ewigkeit ist mehr als das Paradies, ist gesteigert. Im Paradies ging es darum, über diesen Garten Eden zu herrschen. Und jetzt sagt Gott, ich nehme das so ernst, dass ihr meine Kinder seid, dass ich euch beteilige an meiner Herrschaft. Wir bleiben immer noch Menschen und er ist Gott. Das bleibt immer. Und doch nimmt er uns als seine Kinder so ernst, dass wir über die Engel richten werden, herrschen werden. Dass Gott uns abgibt von seinem königlichen Auftrag. Versteht ihr? Das ist so Hammer, was Gott da für uns vorbereitet hat. Und auch keine Angst, es gibt ja auch so die Lehre, wir sind dann so Seelenwesen und dann irgendwie so schweben wir nur so umher und so. Alles Quatsch. 1. Mose 15, es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wir werden in irgendeiner Weise einen Leib haben. Du hast keine Rückenschmerzen mehr und hast keine Knieschmerzen mehr. Und der Leib, der wird ganz anders sein. Aber es gibt in irgendeiner Form eine Leiblichkeit. Mehr sagt uns Paulus dazu nicht. Und mehr müssen wir auch nicht wissen. Aber es wird eine Leiblichkeit geben. Es gibt auch eine Identität, weil jeder Mensch Identität hat, weil Gott jedem Menschen seinen Namen gibt. Und Name ist Identität. Es wird in der Ewigkeit einen erkennbaren Volker Ulm geben. Und ich gehe davon aus, dass ich euch in der Ewigkeit sehe. Und für mich ist das im Dienst eine der schönsten Vorstellungen, dass es in der Ewigkeit Leute geben wird, die kommen eine Ewigkeit lang auf mich zu und sagen, Volker, dass du damals mir von Jesus erzählt hast, dass ich damals zu Jesus habe finden können. Dafür bin ich dir dankbar. Dass du etwas dazu getan hast. Und wisst ihr, was das Coole ist? Die sagen das eine Ewigkeit lang. Stark, oder? So beteiligt uns Gott schon hier an der Ewigkeit, an seinem Tun für die Ewigkeit. Manches von dem, was wir hier auf der Erde tun, hat Ewigkeitsrelevanz, hat Ewigkeitsqualität. Ich habe im Leben schon manches gemacht, wo ich denke, ach, das würde ich heute nicht mehr tun. Ja, habe mal ein kaputtes Auto hergerichtet und so, wo ich hinterher gedacht habe, ach, hätte ich meine Zeit auch anders verbringen können. Aber was ich für Gott getan habe, das hat Ewigkeitsrelevanz. Hammer. So, das war ein bisschen Einblick in die Ewigkeit und ich merke, die Zeit läuft mir schon wieder ein bisschen davon. Ich habe aber noch einen Gedanken. Was heißt das jetzt, wenn wir mit dieser Perspektive leben? Was heißt das jetzt, wenn ihr heimfahrt und sagt, okay, das will ich noch stärker in meinem Leben verankern. Ich lebe nicht nur hier bis zu dem Ende, sondern das Eigentliche kommt noch. Heimat. Heimat ist ja schon was, wenn das in deinem Leben halbwegs gut gegangen ist, verbindet ihr irgendwas mit Heimat. Da kennt man sich aus, da ist man gerne, da hat man Familie, gute Menschen. Jetzt sagt uns Paulus zum Thema Heimat, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Heimat im Himmel. Wenn das so ist, wenn wir da einen Anker haben in dieser Heimat, dann bestimmt es uns, weil Heimat bestimmt uns immer ein Stück. Es bestimmt unser Denken, unser Reden, es bestimmt unsere Kultur. Das zieht sich durch dein Leben. Da bist du zu Hause. Und alles andere ist nur ein Weg hin zu dieser Heimat. Und wir werden auch von dieser Heimat getröstet. Trotzdem dürfen wir ganz im Hier sein. Ich rede nicht von Weltflucht, nicht davon, dass wir nur noch vom Himmel reden, aber das ist eine andere Perspektive, mit der ich leben darf. Wie fest bist du in dieser neuen Heimat denn beheimatet? So, und wenn das so ist, wenn wir sagen, okay, das ist meine Heimat, dann hat es Konsequenzen für unser Leben. Die eine Konsequenz, die Paulus sagt, ist, seht sorgfältig darauf, wie euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Warum ist diese Zeit böse? Weil es, wie wir es heute am Anfang gehört haben, immer begrenzte Zeit ist. Das ist das Böse an der Zeit. Das Böse an der Zeit ist, es dauert nicht ewig. Das Böse an der Zeit ist, du kannst es nicht rückgängig machen. Das Böse ist, es gibt Chancen, die waren einmal da, die sind verpasst. Du wolltest immer irgendwann mal deinem Nachbarn irgendwas von Jesus weitergeben. Es gab zwei, drei Gelegenheiten, da hättest du ihm eigentlich von Jesus erzählen können, da hätte es gepasst, aber du hast lieber den Mund gehalten. Und jetzt hat er einen Autounfall, ist tot. Versteht er, das ist böse Zeit. Du kannst es nicht zurückdrehen. Es gibt im Leben manche Dinge, da waren wir zu spät. Und drum sagt Paulus, denk da dran. Auf der anderen Seite aber, und das ist jetzt eine Spannung, gibt uns dieser Gedanke auch eine Gelassenheit und tiefen Trost. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Zum einen liegt da drin so ein Gedanke der Gelassenheit. Es gibt im Leben manches, das hast du irgendwann mal gedacht, das magst du und das ist nie geworden. Ich war bisher außer in Europa nur einmal in Amerika, in Brasilien. Sonst war ich noch auf keinem anderen Kontinent. Ist ein bisschen langweilig, weiß ich. Ich wäre gern mal nach Afrika gekommen, ich wäre gern mal in die USA geflogen, hat bisher sich irgendwie noch nicht ergeben. Aber wisst ihr was, ist mir eigentlich auch ein bisschen egal. Ich kann in der Ewigkeit noch in so viele andere Gegenden gehen, da habe ich noch so viel Zeit, kommt noch. Ich glaube wirklich, dieser Gedanke nochmal vorhin mit dem Buffet, ich muss jetzt schon alles auskosten und genießen, ich habe da viel Gelassenheit. Wünsche ich euch. Das Zweite ist aber noch mehr. Paulus spricht vom Leiden. Die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leiden, ist ja manches Mal so hart, so erdrückend. Behalte ich die Beerdigung vom Freund meiner Jungs Mitte 20 mit Motorrad tödlich verunglückt? Was willst du denn der Mutter sagen? Was tröstet bitte in so einer Situation? Das ist jetzt 3 Jahre her, bis heute geht der Vater nicht mehr arbeiten. Der kriegt das einfach nicht gebacken. Am Ende gibt es für mich nur einen einzigen Trost. Ist die Ewigkeit. Am Ende gibt es für solche Dinge nur einen Trost. Der Joschi ist in der Ewigkeit dabei. Das ist der letzte Trost. Dieser Zeit leiden gegen das, was kommt. Kein Thema. Das ist es. Deswegen ist Leiden immer noch Leiden. Aber es verändert die Perspektive komplett. So, und jetzt ein letzter Gedanke. Und der ist nochmal wichtig. Das Ganze ist am Ende aber eine große Spannung. Hier in dieser Welt leben wir in einer Zwischenzeit. Und das ist ein Thema, was viele Christen nicht hinkriegen. Die Herausforderung, mit dieser Spannung jetzt umzugehen. Und oft passiert, dass wir dann auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Die Theologen, nennen das Theologie Glorie oder Theologie Kruzes. Also die Theologie der Herrlichkeit, des Sieges, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite das Tragen des Kreuzes. Und in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, wo wir schon mit Jesus überlebt haben, aber noch nicht das Leben der neuen Qualität haben, In dieser Zwischenzeit leben wir in einer Spannung, die uns manches Mal fast zerreißt. Da ist auf der einen Seite, und das gilt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Abschnitt ist von Paulus sprachlich ganz interessant gemacht. Der erste Teil ist nämlich wie ein Spottvers. Paulus verspottet den Tod. Er sagt, Tod, komm mal her, was ist los mit dir? Du hast immer über uns geherrscht und du hast verloren. Es ist vorbei. Am Ende kann man es noch deutlich übersetzen. Eigentlich steht da, wir haben übersiegt. Wir haben nicht nur gesiegt. Das, wisst ihr, das ist nicht so ein knappes 2-1, sondern das ist irgendwie so ein, ich habe einige Zeit Fußball gespielt und ich kann mich erinnern, es gab so Gegner, gegen die hast du nicht verloren. Die haben dich in Grund und Boden gesammelt. Das ist so ein 15-0. Verstehst du, da gehst du vom Platz und sagst, okay, Mensch, Schiri, pfeif bitte nach der ersten Halbzeit ab. Ich habe so Rückenschmerzen, ich kann die zweite Halbzeit nicht mehr. Paulus sagt, hier, Tod, komm mal her zu mir. Du hast total verloren. Hey, Leute, das gilt schon jetzt. Wir sind Sieger mit Jesus, wir haben übersiegt. Das gilt schon hier. Und drum erleben wir Sieg über Sünde. Es gibt manche Sünde, die hat dich versklavt. Und irgendwann hat es geschafft, mein Freund, der gesagt hat, wenn der Saufdruck gekommen ist, er muss nicht mehr saufen. Er ist trocken. Das hat so viel Gesundheit, so viel Gutes in seine Ehe, in seine Familie hineingebracht. Es gibt es, Sieg über Sünde. Es gibt Versöhnung nach Streit. Familien, die Jahre, Jahrzehnte verstritten waren, dann kommt Jesus in die Familie rein, dann wird was heil. Es gibt Heilung nach Krankheit. Die Bekannte von mir war todkrank. Die Ärzte haben schon ausgerechnet, Blutkrebs, wann es zu Ende geht. Man kann es am Ende wohl, wir haben ja zwei Ärzte hier sitzen, vielleicht noch mehr, man kann es wohl relativ genau sagen. Da hat mir ihr gesagt, so jetzt bitte nochmal die Eltern einladen, die Geschwister einladen, es wird in der Nacht zu Ende gehen. Am nächsten Tag kommen sie und die lebt noch. Und dann machen sie Blutuntersuchungen, die haben nur eine Erklärung. Alle Analysen vorher müssen verkehrt gewesen sein. Ja, weil sie heute noch lebt, nach Jahrzehnten. Das kann Gott tun. Gott kann dir auch Erfolg in der Arbeit schenken. So, dass vielleicht dein Arbeitgeber sagt, keine Ahnung, was mit dir ist, aber seitdem du bei uns in der Firma bist, ist es anders. Ja, sowas macht Gott. Und da könnte mir jetzt noch vieles aufzählen. Ja, das macht Gott. Punkt. Die Spannung ist nur, es gibt auch noch das andere. Das ist die Spannung. Das halten viele nicht aus. Im Bild, seitdem Jesus am Kreuz die Hände ausgebreitet hat, es dunkel war und er am Ende sagt, es ist vollbracht, da wird's hell. In dem Moment ist der Sieg errungen, in dem Moment, an Ostern wird er erst gezeigt, aber in dem Moment ist der Sieg errungen. Aber der Teufel darf noch wüten, es gibt noch Rückzugsgefechte. Ich will es euch in dem Bild erklären. Am 8. Mai 1945 hat unser Land kapituliert. Weh den Soldaten, die gedacht haben, jetzt ist es vorbei. Am 11. Mai gab es in Slivice noch ein Riesengefecht mit 10.000 deutschen Soldaten, obwohl wir längst kapituliert haben. Das sind Rückzugsgefechte. Der Teufel hat schon verloren, das Thema ist durch. Es ist nicht so, dass es irgendwie so, wer gewinnt am Ende. Der Teufel hat verloren, Jesus ist der Sieger. Aber es gibt noch Rückzugsgefechte. Es gibt noch Krankheit, es gibt noch Sünde, es gibt noch Misserfolg. Es gibt auch Streit, Streit sogar unter Christen. Es gibt noch ein Wissen, das nur ein Stückwerk ist. Es gibt Verlachtwerden, es gibt Streit, es gibt Misshandlung, es gibt all das. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Und die gelten uns heute noch, weil das Leben auch voller Klage ist. Und der Heilige Geist ist nicht nur ein Ermutiger. Der Heilige Geist ist auch ein Tröster. Weil wir in dieser Zwischenzeit noch Trost brauchen. Der gute Paulus spricht von seinem Pfahl im Fleisch, von der Krankheit, obwohl er unglaubliche Wunder im Blick auf Krankheit erlebt hat. Und dann schreibt er in 2. Korinther 11, Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag, eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr vor meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Immer wieder gab es in der Kirchengeschichte immer wieder Christen, die das nicht aushalten. Und dann lehren, wenn du zu Jesus kommst, wird alles gut, du bist nur noch gesund, du bist nur erfolgreich, alles nur noch tralala. Ihr Lieben, das ist Irrlehre. Es ist schwierig, diese Spannung auszuhalten. Aber die Bibel mutet uns diese Spannung zu. Und Jesus hilft uns, mit dieser Spannung zu leben. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt gehört Angst und Ärger und Leid und all das noch dazu. Getrost sind wir nur in ihm. Das ist die Spannung. Wir halten das aus mit Jesus. Mit ihm hast du schon überlebt. Mit ihm ist deine Heimat schon im Himmel. Himmelfahrt heißt, Jesus ist vorausgegangen, er baut da für uns eine Wohnung, ja. Aber wir sind noch in dieser Zwischenzeit. Sein Stecken und Stab trösten uns, weil es auch noch das finstere Tal gibt. Ja, er bereitet uns hier schon einen Tisch, aber im Angesicht unserer Feinde. Das halten wir nur aus in ihm, damit wir in ihm Frieden haben. Was wird es für dich bedeuten, wenn du mit dieser Perspektive lebst? Mit dieser Perspektive, dass danach nicht nur ewig im Sinn von es hört nicht auf, sondern ewig auch im Sinn von unglaubliche Qualität auf dich wartet. Darüber kannst du kurz nachdenken, aber dann auch das Zweite. Bist du bereit, diese Spannung auszuhalten? Wir sind kurz still.